Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24.
Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Auf
OE24 TV. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Fellner Live. Die neue Regierung, die wurde heute im Parlament präsentiert und dazu haben wir einen sehr interessanten Gesprächspartner, nämlich den langjährigen ehemaligen FPÖ-Politiker. Herzlich willkommen, Johann Kudenus.
Danke für die Einladung. Grüß Gott.
Herr Kudenus, Sie waren Clubobmann der FPÖ für 2 Jahre lang. Heute wurde eine neue Regierung im Parlament vorgestellt. Wie hat Ihnen denn diese Präsentation dieser Zuckerl-Koalition gefallen oder auch nicht gefallen?
Na, es war mal eine sehr kuriose Vorstellung von einem Kuriositätenkabinett, will ich sagen. Also Herr Kickl hat das ja ganz gut auf den Punkt gebracht. Die breiteste Regierungsbank heißt doch lange nicht, dass sie für Qualität bürgt, eher im Gegenteil. Wir haben die meisten Minister, somit auch die größte und teuerste Regierung, die wir je hatten. Viele Staatssekretäre und diese 3 Parteien haben sich hier zusammengerauft. Und wir wissen ja ganz genau, dass kurz nach Neujahr die Verhandlungen gescheitert sind, wo die Frau Meindl-Reisinger ausgestiegen ist. Und jetzt trotzdem finden sich diese 3 Parteien wieder zusammen. Und man kann eigentlich nur jetzt irgendwie vermuten, warum das so ist. Es kann ja nur deswegen sein, weil sie Angst vor den Wählern haben und Angst vor Neuwahlen. Weil die logische Konsequenz müsste ja sein, dass jetzt neu gewählt wird, wo auch dann nachher die Verhandlungen gescheitert sind zwischen Stocker, ÖVP und Herbert Kickl, FPÖ. Weil die ÖVP ja anscheinend sich nicht beweglich gezeigt hat. Und die logische Konsequenz müsste ja Neuwahlen sein. Aber nein, die 3 Parteien, die 100 Tage umsonst verhandelt haben und nichts rausgekommen ist und das Ganze gesprengt wurde durch die Frau Meindl-Reisinger, finden wieder zusammen und präsentieren heute ihr Programm. Das Ganze ist ja eigentlich ein Armutszeugnis und eine Verhöhnung der Wähler. Und im Endeffekt auch der eigenen Wähler, weil niemand glaubt, dass jetzt ein großer Wurf entsteht. Und das hat sich ja heute gezeigt, weil die 3 Parteien können ja in Wirklichkeit nichts weiterbringen, weil sie ja in vielen Fragen diametral entgegenstehen.
Bevor wir auf die Regierung nochmals eingehen, kommen wir vielleicht von Herbert Kickl oder auf Herbert Kickl selbst zu sprechen. Da gab es ja viele, die gemeint haben, er selbst hat das ja auch vergeigt, weil er keine Zugeständnisse gegenüber der ÖVP gemacht hat. Hätte es da diesen auf Österreich gemünzten Kompromiss nicht auch gebraucht?
Da kann ich sagen, laut Faust, Goethe, 2 Seelen, 8 wohnen in meiner Brust. Natürlich hätte ich es gern gesehen, wenn die FPÖ als stärkste Partei den Bundeskanzler stellt zum ersten Mal. Das wäre eine tolle Sache, keine Frage. Andererseits nicht um jeden Preis. Und es kann natürlich nicht sein, dass hier der Herr Kickl da plötzlich abgespeist wird mit hohen Forderungen der ÖVP und er als quasi zurechtgestutzter Bundesadler, Bundeskanzler hier in die Kanzlerschaft geht. Das bringt ja nichts. Der Herr Kickl wollte ja nie Kanzler werden, nur damit er Kanzler ist, das Selbstzweck, sondern nur dann, damit er was wirklich weiterbringt für Österreich und das Land verändern kann. Und die Veränderung ist ja wirklich notwendig, nämlich in vielen Bereichen um 180 Grad. Oder die Frau Baerbock würde sagen 360 Grad, aber es sind 180 Grad. Und das wäre notwendig. Und wenn es sich in den Verhandlungen nicht abzeichnet, dass hier die Möglichkeit ist, viele Strukturreformen in der Wirtschaftspolitik, in der Sicherheitspolitik durchzuführen, dann hat es ja keinen Sinn, nur Bundeskanzler zu sein, damit man das später auf die Visitenkarte schreiben kann. So eitel ist der Herr Kickl nicht und so eitel wäre keiner von uns. Und somit war es, glaube ich, eine gute Entscheidung, das nicht zu tun, weil die ÖVP anscheinend nicht bereit war, ihren Tempel, ihren Gralstempel des Innenministeriums herzugeben, was aber notwendig wäre, weil diese ÖVP ja schon seit 25 Jahren das Innenministerium durchgehend hält und somit auch sehr viele Schweinereien dort verborgen sind, dass Filz eben vorhanden ist und hier mal wirklich durchgelüftet werden sollte, ein Frühjahrsputz stattfinden müsste. Das hätten wir auch sehr gut machen können. Und da werden auch viele Dinge vertuscht, bis zum Fall Bilnacek vielleicht und viele Sachen, die da mitspielen und vieles andere mehr.
Gehen Sie davon aus, dass die ÖVP hier das Ressort auch behalten hat, weil es beim Fall Bilnacek Ungereimtheiten gäbe?
Spielt sicherlich auch mit. Das ist natürlich sehr vielgründig, das Ganze. Mhm. Nicht nur beim Fall Bilnacek, aber ist sicherlich auch ein Grund, weil er stinkt bis zum Himmel. Und wenn man sich eben die Regierungsbildung anschaut, hat man den Herrn Stocker, der aus dem Nichts kam, ja, de facto, ja, ich sage nicht, dass er nichts war, aber er war...
Rechtsanwalt,
nein,
Kommunalpolitik.
Nein, überhaupt, das ist ja alles, ja. Alles ehrenhaft, überhaupt keine Frage. Aber er kam also quasi relativ neu auf die Bundesebene sichtbar. Ist auch interessant, er ist ja nicht gewählt, weil... zur Wahl stand er damals im September der Herr Nehammer, ne? Der selbst nicht gewählt war vorher. Also ein nicht gewählter Bundeskanzler wird vom nicht gewählten Bundeskanzler abgelöst, nämlich Schallenberg kurzfristig, und der wieder vom nicht gewählten Stocker abgelöst wird. Also eine Poste der ÖVP, da komme ich wieder zum Thema zurück. Das alles trägt die Handschrift der ÖVP Niederösterreich, ja, die natürlich versuchte, diesem Machtspiel wieder mehr Kraft und Stärke zu gewinnen. Das ist anscheinend auch jetzt mal kurzfristig gelungen. Wir sehen den Herrn Stocker aus Niederösterreich, der hier ein Drehbuch der Frau Landeshauptfrau Wilke Leitner durchspielt. Wir sehen natürlich im Innenministerium, das Innenministerium ist den ÖVP in Klammer Niederösterreich Hand geblieben, der Herr Karner, ja, der liebe Freund des Herrn Dollfuss, der so anscheinend hier diesen Herrn Dollfuss so verehrt hat.
Und des Museums, das es gab.
So ist es. Und als Verteidigungsministerin die Frau Tanner, die eben auch aus diesem Stall stammt. Also man hat eigentlich das Machtdreieck perfekt in der Hand der ÖVP Niederösterreich. Das ist wiederum das Machtzentrum der ÖVP an sich, immer abgesichert gewesen durchs Innenministerium, Verteidigungsministerium mal so. Also die haben sich da ganz gut abgesichert. Die SPÖ wiederum spielt mit, der Herr Babler als bekennender Marxist und ein Finanzminister, der auch ein Klassenkämpfer und Marxist ist. Also das ist ein völlig absurdes Sammelsurium. Und das Ganze im Endeffekt unterstützt durch eine machtgeile NATO-Befürworterin Beate Meindl-Reisinger, die nichts anderes will, als Außenministerin eines neutralen Staates, der wir sind, im Endeffekt Österreich Richtung hier Verteidigungsunion, sei es NATO oder sei es Europäische, zu führen, was eigentlich ein Missbrauch ist und ein Verfassungsbruch. Aber das ist den Leuten vollkommen egal. Also es gibt also zwei Machtzentren, die diese Dreierregierung im Endeffekt führen und vor der Nase hertreiben. Das ist Brüssel und das ist St. Pölten, ÖVP.
Mhm. Kommen wir nochmal zu den Verhandlungen zurück. Heute war auch im Parlament zu hören die Kritik an Herbert Kickl. Da wurde gesagt, er wäre bei den Verhandlungen nur wenige Stunden anwesend gewesen. Kickl wiederum hat gemeint, einige bei der ÖVP waren dort mehrere Tage und hätten sich wie ein Goldfisch bewegt und hätte nichts gesagt. Wie sehen Sie das als erfahrener Verhandler? Muss man da viele Tage anwesend sein oder reichen da wenige Stunden?
Nein, ich war ja bei den Verhandlungen jetzt nicht dabei, wie Sie wissen.
In der Vergangenheit,
aber, früher? Natürlich, wenn verhandelt wird, ja, jetzt schauen Sie, es ist so, es gibt Untergruppen normalerweise, die verhandeln jetzt nicht 24/7, klar. Die leiten die Ergebnisse weiter an die Obergruppe, die das Ganze dann koordiniert und zusammenführt. Und am Schluss wahrscheinlich die letzten Tage ist es ja schon ein Marathon, weil da geht es dann ums Eingemachte. Da geht es dann halt wirklich dann auch um die Aufteilung der Ministerien. Und man sieht ja hier 21 Ministerposten, also inklusive Staatssekretäre. Das heißt, die sind ja nicht bereit, auch einzusparen. Das ist ein Armutszeugnis. Und das wird dann in den letzten Tagen ausgeschnappt. Und da wird es dann mal wahrscheinlich auch sehr spät nachts werden, weil da geht es ja dann bis zum Schluss. Das war ja auch bei der ÖVP-FPÖ-Verhandlung bei ein paar Wochen auch so. Und der Zwischenruf war ja ganz lustig vom ÖVPler, der anscheinend selten anwesend war. Ja. Das hat der Kickl richtig festgestellt.
Wie lange wird denn diese Regierung halten? Eine volle Legislaturperiode oder werden wir die Neuwahlen, die sich die FPÖ auch wünscht, schon bald erleben?
Also ich habe mir, bevor ich gekommen bin, natürlich einiges durchgelesen und mich selbst gefragt, soll ich die Namen jetzt auswendig lernen, die ich noch nicht kannte, die da alle sitzen. Manche kenne ich ja, manche sitzen ja zum wiederholten Male hier oder wieder nach einiger Zeit. Ich habe mir gedacht, eigentlich brauche ich diesen Dynamik gar nicht auswendig lernen, weil die Herrschaften gibt es bald nicht mehr. Also ich gehe davon aus, die Regierung sprengt sich selbst bald in die Luft. Wird natürlich dann noch eine Zeit lang nur, um an der Macht zu bleiben, ohne was weiterzukriegen. Also eine Fortsetzung der Abwärtsspirale wird da sein. Werden sie natürlich weiter formell regieren, nur um die FPÖ fernzuhalten und die Wähler nicht das Wort kommen zu lassen. Aber irgendwann wird das auch aufhören und dann wird es Neuwahlen geben. Also somit brauche ich die meisten Namen nicht auswendig lernen.
Gibt es etwas, was Ihnen an der Regierung auch gefällt?
Schauen Sie, was gefällt, es wird sicherlich einige Punkte geben, die No-Na-Punkte sind. Ja? Aber es gibt vieles, was mir nicht gefällt. Ja? Warum wird nicht eindeutig gesagt, dass die Russland-Sanktionen ein Blödsinn sind, dass sie nur uns selbst schaden, dass sie der EU selbst schaden und dass eigentlich wir als Österreicher in der EU aufstehen sollten und gegen diese Sanktionen die Stimme zu erheben. Das sollte man eindeutig tun. Warum kommt denn nicht im Regierungsprogramm vor, die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, die so vielen Menschen auch Schaden zugefügt haben, nachweislich. In Niederösterreich wird das zwar gemacht, zwar auch mit der ÖVP in Niederösterreich und der FPÖ, aber das wäre auf Bundesebene ja wünschenswert, weil es war ja eine sehr dunkle Periode, wo nicht nur Menschen durch Spritzen körperlich geschädigt wurden, sondern auch Freiheitsrechte wirklich von Politikern und von Entscheidungen mit Füßen getreten wurden. Das kommt hier nicht vor. Warum wird die ORF-Haushaltsabgabe nicht gekürzt oder abgeschafft und vieles mehr? Der Pflegebereich, der zu kurz kommt, der Gesundheitsbereich, der zu kurz kommt, die Grenzen dicht machen, das kommt alles nicht vor, Remigration und vieles mehr. Also da fehlt so viel, nämlich genau das, was die Leute eigentlich wollen und brauchen, das fehlt. Und das Wichtigste, glaube ich, also eines der wichtigsten Sachen, die aber im Regierungsprogramm manifestiert wird, ja, diese Unterwürfigkeit unter der Europäischen Union. Das ist so, das haben die Leute halt gerne anscheinend, der ÖVP in Niederösterreich, das waren sie halt gewohnt, immer die Unterwerfung. Aber warum denn? Warum steht Österreich nicht da und dort auf? Das ist ja auch möglich in der Europäischen Union. Da gibt es ja nicht nur Zwangsabstimmungen, wo man nur eine Meinung haben kann, sondern man kann sich auch anders entscheiden, wie der Herr Orban zum Beispiel oder andere. Warum immer gleich mitspielen wie das Brüsseler Orchester, ist gleich EU und NATO, die spielen ja da dasselbe Spiel in vielen Belangen. Warum wir immer mitmachen? Warum sollen beispielsweise Staaten wie Albanien Beitrittsverhandlungen jetzt erleben, wo Albanien ganz klar autokratisch regiert wird von einem Herrn Rama, wo die Justiz mit Füßen getreten wird, wo Österreich erst über das Auralis-Programm 15 Millionen Euro nach Albanien überwiesen hat, um die Justiz zu unabhängiger zu machen, zu reformieren, laut westlichen Standards, rechtsstaatlicher zu machen. Und hier plötzlich der Herr Rama in den Korruptionsgerichtshof eine Richterin Joker einsetzt, die wiederum gegen Oppositionspolitiker vorgeht und diese vor Gericht führt, nur weil es der Rama sich wünscht. Das ist bitte ein Schurkenstaat von der Regierung her, Entschuldigung. Ja, also ich habe viele albanische Freunde und die Opposition gibt in vielen Bereichen ihr Bestes, glaube ich, aber die Medien werden eingeschränkt, das findet alles kein Gehör in der EU. Mhm. Immer wenn es EU-Freunde sind, ist es wurscht. Ja, aber wenn es so andere sind, dann wird das ganz groß hier auf Tapet gebracht. Beispiel Russland, ja, in vielen Dingen zu Recht, warum nicht bei Albanien? Ne?
Mhm. Ja. Aber kommen wir vielleicht wieder nach Österreich zurück. Gestern war der Bundeskanzler, Vizekanzler und auch die Außenministerin waren in Brüssel. Es geht hier um die Frage, wie geht es weiter auch in der Ukraine. Österreich ist ja weiterhin neutral, militärisch, aber nicht politisch neutral. Finden Sie das gut, dass man diesen Weg hier auch geht oder würden Sie einen anderen Weg hier vorschlagen?
Die Neutralität ist eigentlich nicht nur militärisch gemeint, das sollte allumfassend sein. Es geht auch darum, dass die Wirtschaftsbeziehungen in Konfliktfällen zu beiden Parteien gehalten werden sollten. Da spreche ich ja die Sanktionen ja dagegen. Mhm. Die sind ein Buch der Neutralität. Das ist ja aber im Neutralitätsgesetz klar geregelt und klar auch interpretiert, dass auch die Wirtschaftsbeziehungen nicht einseitig in die eine Richtung verstärkt oder in die andere geschwächt werden sollten. Aber die Sanktionen sind aber genau das, so ein Buch dieser Neutralität. Und allein deswegen ist die Neutralität schon sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden, die letzten Jahre besonders aufgrund dieses Konflikts, der traurig ist. Wir alle wollen Frieden haben, aber ich glaube, nein, eben nicht alle. Die EU-Spitze will es eben nicht. Die feuert da rein ohne Ende. Als wäre Krieg jetzt das neue Motto der EU, die Friedens.
Sie meinen die Waffen, Gelder für Waffenlieferungen, ja, und Ausrüstung.
Bitte, was sollen das, wenn sogar die Amerika draufkommt, dass das Ganze ein Blödsinn ist? Man kann auch bitte nicht so der Herr Zelensky, ich weiß, woher er kommt. Ich kenne die Leute, die ihn groß gemacht haben, teilweise persönlich. Ja, die hat jetzt alles ins Gefängnis gesteckt. Ja. Der Typ ist ja ein Ganove, nicht böse sein. Das ist ein korruptes Land und er wird von der EU.
Aber warum ist er ein Ganove aus Ihrer Sicht?
Verzeihung, das ist das größte Geldwäscheland, das es zurzeit gibt.
Ja, aber auch er persönlich?
Was er für Geld hat, er ist Präsident des Landes. Also bitte, und seine Frau lebt ins Haus und Braus und er tut so, wenn er mit einem Front-Sweater rumläuft, das wäre der Frontkämpfer, der keinen Anzug aus Prinzip anzieht, dabei lebt er ins Haus und Braus. Das ist alles eine große Lüge. Und die Europäische Union fällt darauf ein, er bekommt 3 Jahre lang bei jeder Regierung in der EU und bei jedem Parlament Standing Ovations, wird umarmt. Und plötzlich kommt er ins Weiße Haus und wird auf den Boden der Realität zurückgeholt. Dass er jahrelang Milliarden an Dollar oder Euro bekommen hat und geglaubt hat, er kann machen, was er will. In Wirklichkeit hat er die Demokratie im eigenen Land abgeschafft. Er hat sich nicht mehr wählen lassen. Er ist nicht gewählter Präsident. Die Wahl wurde verschoben, wurde abgeschafft. Er verfolgt mittlerweile Richter und Staatsanwälte, die unabhängig agieren, weil sie nicht nach seiner Pfeife tanzen. All das sollte bekannt werden hier. Das ist aber nicht erwünscht. Das gleiche wie in Albanien, ja? Wo eben der Machthaber, der zwar ein demokratisches Bild hat, ja, hier Richter einsetzt, um die Opposition mundtot zu machen, wie im Fall Richterin Joker in Albanien.
Aber bleiben wir noch vielleicht bei den USA. Wir alle haben ja diesen bizarren Auftritt gesehen, den es im Weißen Haus gegeben hat. Aus Ihrer Sicht hat Donald Trump sich hier richtig verhalten. Man hat mitunter das Gefühl gehabt, das war eher eine Reality-Show als ein seriöser Auftritt.
Schauen Sie, was Donald Trump betrifft, die westliche Welt ist sowas in die falsche Richtung geraten die letzten Jahre. Ja? Sowas von der Selbstherrlichkeit und der Wertewesten und sowas von arrogant und glauben, man ist das Maß aller Dinge und man hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Dabei zieht der Rest der Welt an uns vorbei und die EU rennt in die falsche Richtung. Ja? Und Amerika war die Spitze davon unter Biden und unter Obama und USA durch die zig Milliarden Hilfe an alle möglichen Staaten, auch Medien, hier auch den Ton weltweit angegeben. Diese Vogue-Plätzchen da, was es alles gibt, ja, wird Gott sei Dank jetzt von zumindest drüben abgeschafft. Dass es notwendig ist, es ist zwar eine Schocktherapie, aber eine heilsame Therapie, die hier stattfinden muss. Und es wirkt zwar da und dort sehr brutal und vielleicht auch theatralisch, wie im Weißen Haus vor einer Woche, aber es ist dringend notwendig, auch den Herrn Zelensky auf den Boden der Realität zurückzuholen. Der hat ja geglaubt, er bekommt die Milliarden, ungeschaut, ungezählt, kann machen, was er will, die Hälfte verschwindet eh. Wohin geht das Ganze? Ja, das kann nicht so weitergehen. Das ist wer zahlt das Ganze? Wer zahlt ein Geld eines Staates? Die Steuerzahler. Das haben die Amerikaner gezahlt. Wir pumpen auch Geld in die Hilfen, die EU rüberschickt, und Österreich schickt auch direkt Hilfen in ein korruptes System. Das muss man mal öffentlich machen. Das stinkt bis zum Himmel da drüben. Und das kann nicht sein, weil es sind die Steuerzahler, die das Geld erwirtschaften. Die werden weiterhin geschröpft durch noch höhere Steuern. Die neue Regierung bürgt dafür, dass zumindest die Steuern nicht gesenkt werden. Und das Geld fließt in die Ukraine in einen quasi von der Regierung her gesehen, Verzeihung, Schurkenstaat. Ja? Das kann man nicht anders beschreiben. Und ich wiederhole auch hier, ich kenne viele Ukrainer, habe viele gute Freunde, sind gute Menschen, ist ein tolles Land, aber die werden in Geiselhaft genommen von einem Zelensky, der schon längst weg sein sollte.
Aber was passiert aus Ihrer Sicht, wenn der von Trump angestrebte Frieden in der Ukraine dann die eigentliche Lage in Europa verschlechtert? Weil man hat ja mitunter das Gefühl, USA und Europa driften jetzt immer weiter auch auseinander.
Warum soll der Friede die Lage in Europa verschlechtern? Ein Friede kann auch nur die Lage verbessern. Das ist voll, wo ist da der kausale Zusammenhang? Im Gegenteil, der Friede in der Ukraine nützt auch Europa. Es gibt weniger Flüchtlinge. Es werden hoffentlich die vielen Leute, die hier sind, wo es auch viele gute Leute gibt, manche werden bleiben, weil man sie braucht vielleicht, kein Problem, wollen wir nach Hause zurückkehren können, werden sich um ihre Familien kümmern können, werden aufbauen können. Der Westen hat eh schon viele Aufbauprogramme, auch privater Natur, schon längst vertraglich verankert. BlackRock und Co., das ist alles schon längst vor 3 Jahren fixiert worden. Was kann in einem Frieden schlecht sein? Wenn diese EU-Spitze, die Frau von der Leyen, die ist ja durchgedreht, Verzeihung, ja, die ist eine Aufrüst-Lady, die will militärisch aufrüsten, dann will es Impfstoffe aufrüsten, da geht es immer nur um Aufrüsten, Aufrüsten, Aufrüsten. Wer zahlt das Ganze und wozu ist das Ganze gut? Außer für die eigene Tasche vielleicht.
Aber rechnen Sie damit, dass Donald Trump den Frieden, den er versprochen hat, dann tatsächlich durchsetzt? Jetzt wird es nächste Woche in Riyadh in Saudi-Arabien auch ein Treffen geben mit Vertretern von beiden Seiten?
Ich gehe davon aus, dass er es tut, auch wenn es nicht vielleicht wird es ein bisschen dauern, weil es da und dort Gegenwehr gibt oder Adaptierungen, aber es ist doch bitte gut, dass wir diesen Frieden beenden können. Also das ist doch bitte erwünschenswert. Und wie kommt es so vor, als bin ich im falschen Film, wenn ich da die EU-Vertreter sehe, die dafür sind, weiter Krieg zu führen und Waffen zu produzieren und zu exportieren. Das ist doch bitte absurd. Wo sind wir denn?
Wobei sich Österreich hier der konstruktiven Enthaltung natürlich bei Waffen, das ist ja nicht erlaubt.
Ne? Ja, es ist auch andere Sachen nicht erlaubt, da sind sie aber nicht konstruktiv in der Enthaltung. Also ich glaube, die Frau Meindl-Reisinger bückt da, glaube ich, eher nicht zur Qualität, weil sie bekannt ist, so wie ihr Kollege Brandstätter im EU-Parlament aus derselben Partei, dass sie sehr NATO-hörig sind und eigentlich auch Österreich in so ein Verteidigungsbündnis drängen wollen.
Kommen wir zu einem anderen Thema. Heute Abend findet der Akademikerball statt. Werden Sie zum Akademikerball hingehen in diesem Jahr?
Natürlich gehe ich hin. Ich wäre eigentlich jedes Jahr dort. Es ist einer der schönsten Bälle, die ich kenne. Und ich war ja auch früher weltweit unterwegs, viel auf Bällen. Die schönsten Bälle sind sowieso in Wien oder in Österreich, weil das ist der Ball an sich und der Walzer ist ein österreichisches Exportgut, ein Exportartikel. Wir feiern ja heuer 200 Jahre Geburtstag Johann Strauß Junior und somit ist der Ball auch sicherlich auch unter diesem Zeichen. Und der Ball ist sehr schön, er ist international auch geworden die letzten Jahre. Wir haben viele Gäste aus vielen Ländern der Welt. Und draußen tanzen halt die linken Chaoten auf ihre Weise, die randalieren. Ich glaube nicht so stark wie die letzten Jahre, man wird es sehen. Drinnen ist einer der schönsten und gesittetsten Bälle, die es gibt und ich freue mich schon sehr drauf.
Ja, 25% mehr Karten wurden auch verkauft, ja. Aber verstehen Sie die Aufregung, die es da jedes Jahr dennoch gibt? Heuer gibt es zwei Demozüge, die sich angemeldet haben.
Das sind die Berufsaufreger, die demonstrieren immer, weil ihnen langweilig ist, weil sie nichts zu hakeln haben und weil sie nicht merken, wie gehirngewaschen sie sind.
Sie sind ja, glaube ich, auch Kunstsammler, ist das richtig? Habe ich gelesen, oder
ja, kunstaffin? Also sagen wir so, im Rahmen der Möglichkeiten. Zurzeit ein bisschen bescheiden sind vielleicht,
weil es halt jetzt einen hohen Preis hat, aber momentan im Profil wurde ja gestern berichtet von einem Kunstwerk, das der Nationalratspräsident hat, das von einem NS-Künstler, nämlich von Rudolf Hermann Eisenmenger stammt. Der war unter anderem in der Gottbegnadetenliste von Goebbels, soll ein Geschenk für Hitler angefertigt haben und hatte auch ein Berufsverbot. Er hat 1951 dieses Bild auch initiiert oder das wurde in Auftrag gegeben. Das hing auch immer bei den Nationalratspräsidenten. Allerdings aufgrund des Denkmalschutzes war es immer verhängt. Ja. Nationalratspräsident Rosenkranz hat sich jetzt immer bewusst davor auch gestellt und hat gemeint, es soll kontextualisiert werden. Ist das eine Provokation oder
ganz
ist
ehrlich,
das die Freiheit der Kunst?
Dieses Thema ist mir bekannt, seitdem ich das vor zwei Tagen gelesen habe. Das ist ein Nullthema für mich. Ja. Das ist ein Medienthema, da geht es um nichts. Worum geht es eigentlich? Ich kann ja sagen, was Kunst betrifft, ich bin froh, dass ich da und dort auch international mithelfen kann, österreichische Kunst ins Ausland zu bringen, bald nach Hongkong und dann bald nach Istanbul wahrscheinlich.
Sie sind Präsident des Österreichisch-Chinesischen Instituts auch?
Der Verein wurde gegründet vor 8 Jahren und ich habe jetzt vor einem Jahr die Präsidentschaft übernommen und entwickeln da langsam Vereinstätigkeit und natürlich auch viel im Kulturbereich, aber auch wenn es darum geht, Austausch zu pflegen, wirtschaftlich, wissenschaftlich und dergleichen. Ich war in Hongkong vor ein paar Monaten, war eingeladen dort im Stadtparlament. Und das war sehr interessant und werde weiter den Kontakt pflegen.
Wie kommt Ihr Interesse für China?
Ich fahre seit 15 Jahren regelmäßig hin und habe den Verein gründen lassen vor 8 Jahren, als ich in China war mit Freunden und ich da gesehen habe, es gibt einige Vereine in Österreich, die dasselbe machen oder Ähnliches machen. Das ist auch sehr wünschenswert, aber wir wollen Ähnliches auch machen mit unseren Kontakten. Und das funktioniert ganz gut. Wir bringen eben österreichische Kulturgüter auch nach China und leben den Austausch.
Johann Strauss, glaube ich, auch, oder? Wegen des Strauss-Jahres?
Sicher, ja. Das ist ein Thema, natürlich. Ja, weil auch es gibt sehr viele Studenten, Musikstudenten, die aus China hier nach Österreich kommen. Und wir betreuen auch da einige Gruppen, die hier regelmäßig kommen und in der Hauptstadt des Walzers und der Musik eben hier einiges zu lernen. Das ist eine schöne Sache.
Und heute Abend gibt es den Rechtswalzer dann in der Hofburg.
Dadurch, dass ich zwei linke Beine habe, tanze ich weder Rechtswalzer, Linkswalzer noch Walzer.
Okay, Sie schauen sich das alles interessiert an und ich nehme an, Sie werden sich natürlich auch die Wienwahl ganz interessiert anschauen. Am 27. April ist es denn soweit? Ihr Herz schlägt wahrscheinlich noch immer für die FPÖ, oder?
Absolut, ja. Und ich finde auch, dass die FPÖ mit Dominik Knapp eine sehr gute Arbeit macht. Und jetzt auch 5 Jahre lang eine Talsohle durchschritten hat. Das war nach dem Spesenskandal, aber auch nach Ibiza natürlich. Und jetzt hier verdienterweise, glaube ich, gute Prognosen hat. Und ich glaube, das lässt sich auch gut realisieren am 27. April. Und die haben eine junge, gute Mannschaft, die hier gute Arbeit macht, muss ich echt sagen.
Man war damals ganz unten, hatte vor allem in den innerstädtischen Bezirken, glaube ich, nie über 10% es geschafft. Ja. Werden die Flächenbezirke auch diesmal für die FPÖ entscheidend sein? Allen voran Donaustadt, Simmering, Floridsdorf?
Sicher, das sind die Bezirke, das sind die Battlegrounds, ja, klar. Das sind auch die Bezirke mit den meisten Grundmandaten, weil die meisten Bewohner sind und da geht es um einiges. Aber natürlich, der Wahlkampf auch in den Innenbezirken wird sehr gut geführt, zum Beispiel im 1. Bezirk von Markus Czank und im 4. Bezirk von Clemens Gutenus und vieles mehr. Und jeder Bezirk, glaube ich, fährt da eine, sage ich mal, sehr gute, positive Wahlkampfbewegung. Ja.
Sie sind zwar jetzt nicht mehr aktiv bei der FPÖ, aber was glauben Sie, muss das Ziel sein, den ein oder anderen Bezirksvorsteher wieder zu gewinnen? In Simmering gab es den Bezirksvorsteher Stadler, der lange war, der ist letztens dann abgelöst worden bei einer Nationalratswahl, glaube ich, war Floridsdorf bei den FPÖ-Wählern ganz vorne. Sind das jene zwei Bezirke, die man besonders auch, was Bezirksvorsteher betrifft, in Angriff nehmen wird?
Absolut. Das sind natürlich Bezirke, wo die meisten Chancen sind. Ich kann es ja selber kein Urteil oder keine Prognose abgeben, wie wie die Chancen auf den Bezirksvorsteher sind. Wichtig wäre es auch, dass wir hier im Landtag, Gemeinderat eine satte Mehrheit bekommen. Da ist vieles drin. Also wir starten bei 7-8% und werden, ich schätze mal, 20 plus. Aber das, wie gesagt, das sind schwierige Prognosen, ja, die hier stattfinden. Und ja, die anderen Parteien, die ÖVP ist ja etwas jetzt geschwächt, schätze ich mal, durch diese Führungsdebatte, und die zwar entschieden wurde, aber...
Sie meinen Anklage auch hinsichtlich einer Anklage, die genau. Harald,
will jetzt nicht bewerten,
dem Herrn Mara drohen könnte.
Ich will jetzt nicht bewerten, aber es ist immer ein Faktum. Mhm. Und ich schätze den Herrn Mara sehr. Und der Herr Ludwig, in meinen Augen, schauen Sie ganz offen, der Herr Häupl war noch ein richtiger Wiener Original. Ja? Auch wenn wir inhaltlich völlig, meistens völlig kontroversiell gegeneinander waren, diametral, Der Herr Häupl hat es drauf gehabt. Da muss ich echt sagen, hat schon mehr gehabt. Ich bin auch unter, in kleinen Runden sehr gut mit ihm rausgekommen. Wissen, dass wir politisch nicht die besten Freunde sind, aber wir haben gewusst, ja, so kann man gut plaudern. Mit Ludwig kann man auch gut plaudern. Aber da fehlt der Schmäh und irgendwie vieles andere mehr.
Ist im Wahlkampf generell oder ist die Zeit ein bisschen humorlos geworden, meinen Sie? Weil Michael Häupl war ein Original, ja, der durchaus auch witzige Sager geliefert hat. Ist die Politik in den letzten Jahren ernster geworden oder vielleicht zu ernst?
Könnte sein, dass natürlich das auch abhängig von der Zeit, von der Epoche ist, ja, von der Periode. Aber wie gesagt, so an Farbe hat der Herr Häupl viel mehr als der Herr Ludwig gehabt. Ja, da fehlt dem Herrn Ludwig noch sehr viel.
Was rechnen Sie, glauben Sie, generell für die SPÖ Wien aus nach dieser Wahl? Weil man hat sich ja dafür entschieden, die Wahl jetzt vorzuziehen. Mhm. Die hätte ja eigentlich erst im Herbst stattfinden müssen. Man ist ja davon ausgegangen, dass es eine FPÖ-ÖVP-Koalition gibt. Jetzt ist alles anders. War das strategisch klug?
Naja, ich glaube, das war die Flucht nach vorne, weil die SPÖ war eine Zwickmühle, egal wann stattfindet, die werden mal abschmieren da und dort. Das heißt, sie werden Nummer eins bleiben, ja, leider, aber sie werden verlieren. Sie haben das Problem vor den Augen gehabt, dass im Juni der Finanzrechnungsabschluss vom vorigen Jahr kommt und sie dann wahrscheinlich mehr Minus bekannt geben müssen, als vorher bekannt gemacht wurde. Ungefähr so wie jetzt Nationalratswahl, wo dann nach der Wahl, keine Ahnung, 15 Milliarden mehr Minus bekannt gemacht wurden. Und das würde...
Beim Budget meinen Sie?
Beim Budget, ja, genau, ja. Und das würde jetzt im Juni drohen. Deswegen machen sie die Wahl davor. Und jetzt haben sie das große Glück, dass sie, Glück, das ist auch natürlich auch verhandlungsgeschickt, dass sie den Finanzminister seitens der SPÖ stellen. Und somit auch einige Sachen...
Denen wahrscheinlich auch nicht gefällt.
Naja, er ist ein bekennender Klassenkämpfer und Marxist und kommt aus der Arbeiterkammer und ist für Vermögensteuern und dergleichen. Also ist sicherlich nicht für die Entfesselung der Wirtschaft oder fürs freie Unternehmertum, sondern eher für die Gängelung der Bürger durch noch mehr Steuern. Was ich bei der SPÖ nicht verstehe, ist, die versucht immer Geld hineinzuholen durch noch mehr Steuern. Das ist immer eh schon Höchststeuerland. Anstatt darüber nachzudenken, die Ausgaben zu reduzieren und nachzufragen, was ist noch sinnvoll. Das macht der Herr Trump zum Beispiel jetzt, zwar sehr, sagen wir mal, radikal, aber USA zum Beispiel, das ist in alle Herkunftsländer sind Milliarden Euro gezahlt worden insgesamt. Das zahlt der Steuerzahler. Wenn man hier mal einen Cut macht, hat man mal diese Position, dieses Geld einmal frei für andere wichtige Aufgaben. Und das wäre in Österreich auch notwendig, dass man mal wirklich schaut, wo ist Geld noch notwendig oder wo ist es vielleicht nur aus Gewohnheit gezahlt. Das war halt immer schon so, das zahlen wir weiter. Dabei bringt das überhaupt nichts. Wir zahlen uns die Steuerzahler. Ja. Das hat die SPÖ nicht kapiert. Weil für die SPÖ existiert das Budget, da kommt das Geld her, aber die denken nicht darüber nach, woher das Geld kommt. Das haben Sie nicht kapiert.
Herr Kutenos, man merkt, Sie sind nach wie vor politisch sehr interessiert. Gibt es irgendwann einmal ein Comeback von Johann Kutenos?
Ja, ich war immer da, nur der Sicht der Politik. Ne?
Aber würde Sie reizen, unter den Fingernägeln brennen, wie man so schön sagt, irgendwann wieder mal die große Bühne zu betreten?
Ja, vielleicht einmal. Also ich sehe das relativ entspannt. Ich bin froh, dass es wirklich eine tolle Entwicklung in der FPÖ gibt, personell, inhaltlich, auch von der Geradlinigkeit, von der Verlässlichkeit, dass die Leute auch wirklich sich verlassen können darauf. Das sieht man vor allem jetzt bei einer Dreierregierung, wo jede Partei ihre eigenen Wähler verrät. Das kann bei der FPÖ nicht passieren, auch wenn man mit der Karotte Bundeskanzler hier wackelt. Nein, das wird bei der FPÖ nicht passieren. Da bin ich besonders stolz drauf.
Ist Herbert Kickl ein Doch-Nicht-Kanzler, ein Will-Nicht-Kanzler oder ein Noch-Nicht-Kanzler?
Das Drittere, ein Noch-Nicht-Kanzler. Ja. Das heißt, also wenn Sie die Rede heute verfolgt haben, der Volkskanzler, der wird noch kommen.
Ja. Sie rechnen damit, dass er Bundeskanzler wird?
Ja, so wie es ausschaut. Wie gesagt, die Regierung wird nicht von langer Dauer sein.
Wie lange geben Sie ganz allgemein?
Das sind schwierige Fragen.
Wettquoten steigen?
Also ich habe vorher eingangs schon erwähnt, es wird eine Zeit geben, wo Sie es probieren und machen. Dann wird es eine Zeit geben, wo es so völlig wie in einer Ehe zerstritten ist, aber man bleibt noch zusammen, der Form halber. Und wie lange diese zweite Periode dauert, weiß ich nicht. Und dann wird es noch einmal geben.
Das heißt, es ist momentan kein flotter, sondern ein Hatscher, der Dreier aus Ihrer Sicht.
Es ist ein flotter Dreier in den Untergang.
Ja. In den Untergang. Ja, genau. Letzte Frage, wo wird Johann Gudenus in 5 Jahren stehen? Wo sehen Sie sich in Zukunft? Was wollen Sie noch beruflich auch erreichen?
Also ich habe meine Projekte laufen, auch in kultureller Hinsicht, das ist neu dazugekommen. Ich sehe mich als Familienvater, ich sehe mich wirtschaftlich gut aufgestellt, in 5 Jahren hoffentlich besser, weil zurzeit geht es ja vielen nicht gut, auch wenn ich mich so umschaue, und das sagen auch die Zahlen. Wir haben ja pro Tag 18 Firmeninsolvenzen und noch viele Privatinsolvenzen, das ist, den Leuten geht es nicht gut. Das ist eine Phase für viele, die schwierig ist. Und ich sehe mich als jemand, der als Verbinder auftritt, auch international.
Herr Gudenus, vielen Dank für Ihren Besuch. Soweit also unser Fellner Live heute mit Johann Gudenus. Und wir sind nach einer kurzen Werbepause gleich wieder für Sie zurück.